Chris is the Unternehmer-Jam Session.
Und wenn Unternehmer-Jam Session geht, dann lebt er noch weiter als KI, doch nie ohne das N und das G. Mit dieser Line, angelehnt an Cool Savage, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam Session. Und wir sind im zweiten Teil der dreiteiligen Geburtstags-Special-Folge von Unternehmer Jam Session. Und ich freue mich, dass es mir wieder gelungen ist, drei fantastische Menschen dazu zu bewegen, das Mic zu ergreifen, sich Fragen auszudenken und mir diese Fragen zu stellen. Und heute werdet ihr hören Rüdiger Keilberg, Christian Holzhausen und Mackie Berlin Nuts. Und ich möchte inhaltlich gar nicht so viel vorwegnehmen, außer dass es wieder eine richtig, richtig coole Mischung ist. Es wird philosophisch auf jeden Fall. Es wird deep. Und eine Frage nehme ich doch vorweg, weil ich sie sehr, sehr cool finde. Und zwar fragt mich Mackie unter anderem, welche Parallelen ich sehe zwischen einem erfolgreichen Rap-Track und einer erfolgreichen Unternehmensgründung. Finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Und das soll es auch schon gewesen sein mit dem Vorgeblänkel in Anführungsstrichen. Eine Sache hätte ich nur noch. Bitte, es ist, ihr wisst, Unternehmer Jam Session ist wirklich ein Herzensprojekt von mir. Und ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr den Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt, abonnieren würdet, einen Kommentar schreiben würdet, liken würdet, ihn teilen, weiterempfehlen, was auch immer, damit wir noch mehr Reichweite bekommen und die ganzen coolen Themen, die ja hauptsächlich von meinen Gästen in den Podcast hineingetragen werden, noch mehr Menschen erreicht und wir somit einen Beitrag leisten können zu einer wundervollen Unternehmerwelt. Also, kostet euch nichts, uns hilft es enorm weiter. Jetzt aber direkt rein in die dreimal drei Fragen in 23 Minuten. Viel Spaß damit.
Wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen gefrotzelt, irgendwie so das mit der Gratulation, soll ich dir gratulieren oder nicht? Und dann sagst du, ja, so mein Ego schmeicheln lassen, ja, ist so irgendwie ganz gut.
Und dann vermasselst du es auch noch so.
Ja, ja.
Einfach mal älter gemacht.
Ich dachte, das ist hier so eine Institution, drei Jahre. Ja. Ah, okay, 3 Jahre ist ja
es
auch.
Es kann natürlich auch ein Kompliment sein. Man denkt schon,
ja, genau, es ist, älter, ja, ist es so, es
sein. Es ja, geht ja gar nicht anders.
Es ist so etabliert, ja. Ja, aber was mir aufgefallen ist, und bei den, ich habe ja noch nicht alle gehört, aber einige Podcast, dir scheint es ja sehr gut zu gelingen, mit den Leuten auf Augenhöhe zu sprechen. Und die Frage, die ich dir jetzt hier stellen möchte, ist, wie machst du das? Und was ist das Wichtigste, um es überhaupt tun zu können?
Danke erstmal dafür, dass du das so sagst, weil mir ist das gar nicht so bewusst. Du hattest es mir ja schon mal gesagt. Ehrlich gesagt, dadurch, dass es mir nicht bewusst ist, ist es, glaube ich, relativ schwierig für mich, die Frage zu beantworten. Das bringt mich in eine gleiche Situation, das habe ich auch schon mehrfach in dem Podcast erzählt, dass mein damaliger Chef in der Unternehmensberatung zu mir gesagt hat, Thorsten, es ist immer so krass, wie du das mit den Finanzierungen hinbekommst. Was ist denn so, wie machst du das denn? Und ich habe immer gesagt, keine Ahnung, ich mache es halt einfach. Und bezogen jetzt hier auf die Frage mit den Gästen auf Augenhöhe, auch da ist, glaube ich, ich tue es einfach. Und ich habe, auch wenn ich viele Gäste jetzt dabei habe, die ich ja persönlich, ich sag mal, sehr feiere, ne? Und du hattest das ja bezogen damals auf Lars Ahmen beispielsweise, auf dem Podcast, wo ich ja riesen Fan von bin, von seinen Büchern und ich es persönlich unfassbar fand, dass ich ihn in meinen Podcast reinkriege. Da könnte man ja jetzt meinen, ich wäre jetzt so, wie nennt man das? Starstruck oder so, gibt es ja diesen Begriff. Witzigerweise habe ich das dann gar nicht, ehrlich gesagt, wenn ich den Menschen gegenüber trete. Und das ist eine Aussage, die Lars Ahmed mal selber irgendwie getroffen hat. Es ist total gut, Menschen nicht irgendwie auf den Sockel zu heben. Und das mache ich witzigerweise in Anführungsstrichen eher in persönlichen Beziehungen manchmal ganz gerne. Du kennst es ja. So haben wir es ja quasi kennengelernt über einen solchen Bezug. Aber in dem Kontext habe ich das überhaupt nicht. Und für mich ist es tatsächlich so, als würde ich einen Freund, einen Bekannten treffen. Und das ist ja auch das Format des Podcasts, so wie ich mir das ursprünglich gedacht habe. Es sollte ja tatsächlich ein Format sein, wo man locker über bestimmte Themen spricht. Und so gehe ich dann da auch ran und habe dann nicht so im Kopf, oh krass, ich treffe jetzt den, wir keine falsche Zahl nennen, 17-fachen Bestseller-Autor Lars Ahmed, sondern ich treffe halt einfach Lars Ahmed und wir reden über ein Thema, was ich total cool finde. Das war in dem Fall sein Buch. Und dann steht einfach das Gespräch da im Vordergrund für mich. Und deswegen habe ich wahrscheinlich nicht das Thema, dass ich jetzt denke, oh, da hat jetzt einer irgendwie was erreicht, was er ja definitiv hat auch. Sondern, ja, ich kann es nicht besser erklären. Das war auch schon immer so, das war witzig, auch an der Uni. Ich bin zum Beispiel auch sehr schnell im Duzen. Hm. Ich habe irgendwie nicht so dieses das ist Hierarchie. Ich meine das überhaupt nicht respektlos jetzt. Also das wird einem ja manchmal unterstellt, wenn man gleich, hast du keinen Respekt. Das ist ja mal, damit bin ich mal übel auf die Schnauze gefallen, weil bei der Bundeswehr hatte ich das auch. Da waren wir auf einer Übung. Und wir saßen alle Soldaten in so einem Raum und dann ging die Tür auf und dann kam ein, ich glaube, Oberleutnant rein. Und was ist passiert? Ich war der Einzige, der sitzen geblieben ist. Und das ist ja ein faux pas. Also wenn, da muss man ja aufstehen, grüßen und so weiter und so fort. Und ich bin da halt irgendwie sitzen geblieben. Das war jetzt nicht so cool in dem Moment, aber sollte auch nicht respektlos klingen. Aber ich habe irgendwie nicht diese Ebenen. Ich weiß jetzt auch nicht immer, ob das gut oder schlecht ist, aber in dem Fall würde ich mir auch tatsächlich einbilden, ich bewege mich eigentlich immer auf Augenhöhe, auch mit meinen Kunden beispielsweise. Mhm. Ist mir das ganz wichtig, dass ich da auf Augenhöhe bin und ich jetzt nicht so sage, ich bin jetzt hier irgendwie groß der Berater und erzähle erstmal das, was wir auch gerade im Vorgespräch hatten, als wir über Transaktionsanalyse gesprochen haben. Ich bin dann nicht im Eltern-Ich jetzt gegenüber Kunden oder so. Und ja, von daher.
Ich würde dann die These aufstellen, dass dir Augenhöhe wichtig ist.
Ja, absolut.
Wie reagierst du denn, wenn man dir nicht auf Augenhöhe begegnet? Also ich könnte mir vorstellen, dass bei so Finanzierungsgesprächen in den Banken es den ein oder anderen Banker gibt, der sozusagen mit deinem Klienten und auch mit dir eben die Augenhöhe verfehlt. Was passiert denn da in dir, wenn das passiert?
Ja, das hast du gut erkannt. Das triggert mich sehr hart tatsächlich. Vor allem, also jetzt gerade in dem Kontext, den du genannt hast, ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt hatte, weil das tatsächlich immer mal wieder vorkommt, dass gerade zwischen dem Banker und meinem Kunden, da ich die Augenhöhe nicht gewahrt sehe, dass halt tatsächlich so, das ist, hier ist die Bank, wir wollen dir das Geld geben und du bist so der Bittsteller. Und ich sage ja auch immer meinen Kunden, pass mal auf, ihr seid keine Bittsteller, sondern ne, ihr wollt gemeinsam mit der Bank ein Geschäft machen. Deswegen muss es in meiner Welt schon ein Gespräch auf Augenhöhe sein. Und ich fühle mich tatsächlich sehr getriggert, wenn ich merke, dass diese Augenhöhe von Seiten des Bankers aus nicht gewahrt ist. Aber auch in die andere Richtung. Es kann auch in die andere Richtung schwingen, dass da einer sitzt und sagt, hey, ich bin hier der super Unternehmer. Lieber Banker, mach mal das, was ich sage. Mhm. Also geht in beide Richtungen. Und ich fühle mich dadurch sehr getriggert und werde dann auch relativ schnell, was ist das? Ist es das Kindheits-Ich, was da in die Kommunikation kommt oder so? Impulsiv, sage ich mal. Mhm. Und energisch auch. Und springe dann auch in die Verteidigung ein, jetzt, ich sag mal, für meinen Kunden.
Erfolgreich? Ist danach, nach deiner Intervention Augenhöhe hergestellt?
Das, ja, nein, weiß ich nicht. Nicht immer unbedingt. Aber ich möchte es trotzdem, dass es halt einfach gesagt ist. Und ja. Banker reagieren meistens sehr verdutzt dann tatsächlich auch, wenn man dann da in die Bresche springt. Aber es gelingt mir, und das musst du auch sagen, also muss ich sagen, von daher scheint das, hast du völlig recht, ein sehr hoher Wert für mich zu sein. Also ich bin dann schon sehr energisch. Manchmal denke ich dann auch selber, okay, krass, hätte ich nicht einfach mal einmal durch, aber ich bin dann schon sehr impulsiv, was mich da triggert. Aber es ist genauso, wenn ich merke, es geht halt irgendwie gegen mich beispielsweise. Das ist ganz oft so, was ich ganz furchtbar finde, unter Beratern beispielsweise auch. Wenn zwei Berater aufeinandertreffen und dann ist immer erstmal so, nicht von meiner Seite aus, bilde ich mir zumindest ein, dass ich das nicht tue, aber erstmal so diese die Revier markieren und abstecken, wo ich mir denke, was soll das denn jetzt?
Okay, verstehe. Also ich würde jetzt ja die These aufstellen, Menschen, denen die Augenhöhe in der Begegnung wichtig ist, die mögen Menschen. Ja. Würdest du sagen, dass du Menschen magst?
Ja, absolut.
Was magst du denn an Menschen? Was ist dir an Menschen? Gibt es etwas, wo du spontan sagen kannst, ich mag an Menschen dieses oder jenes?
Ja, ich mag besonders, wenn Menschen eine Leidenschaft für etwas haben. Ganz egal, wofür diese Leidenschaft ist. Und ich mag es auch total, diese Menschen in ihrer Leidenschaft zu beobachten. Coole Barkeeper, wenn die cool mixen und so detailverliebt sind. DJs, Sänger, Rapper, Tischler, egal was. Ich liebe es total zu erkennen, wenn jemand eine Leidenschaft hat und dafür so richtig brennt. Ob ich das jetzt teile oder nicht teile, das mag ich total an Menschen. Und ich umgebe mich auch total gerne mit Menschen, die irgendeiner Leidenschaft nachgehen.
Das heißt, Menschen für sich eine Profession gefunden haben. Und das ist das, vielleicht auch ist es das Gute am Menschsein, dass man das eigentlich immer entwickeln kann. Also, dass wir als Menschen die Freiheit haben, das tun zu können, Leidenschaft zu entwickeln.
Ja, ich habe mal irgendwo gelesen, ist das wieder gefährliches Halbwissen, ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt so stimmt, was ich gelesen habe, dass der Mensch eigentlich die einzelne Spezies ist, also auch Tiere können das nicht irgendwie so eine Leidenschaft für etwas entwickeln. Und weiß ich nicht, ob es stimmt, aber es spielt auch keine Rolle. Das finde ich total cool am Menschsein tatsächlich.
Ja.
Und das ist jetzt wieder um an dein Beispiel mit dem Banker und dem Unternehmer, weil ich liebe ja, das steht ja sogar so auf meiner Internetseite, ich liebe ja Unternehmer, ich liebe einfach Menschen, die etwas bewegen. Und in meiner Welt, Unternehmertum hat das ja immer was damit zu tun, ich gehe einer Leidenschaft nach. Erkenne zunehmend, dass das nicht immer so ist, dass das nicht für viele, die in die Selbstständigkeit gehen, jetzt die primäre Motivation ist. Aber in meiner Welt ist Unternehmertum immer mit Leidenschaft verbunden. Und deswegen bin ich auch immer so getriggert, wenn auch gerade Banker dann irgendwie nicht anerkennen oder diese Leidenschaft nicht teilen oder das einfach nicht erkennen, sondern immer so nüchtern auf irgendwelche Zahlen, was weiß ich, KPIs und so. Diese ganzen Gespräche, die ich natürlich führen muss, die ich auch führen kann, aber die langweilen mich halt zunehmend dann so über Zahlen zu sprechen und bla bla bla. Ich mag es halt einfach, diese Leidenschaft, und fühle mich dann tatsächlich getriggert, wenn ich feststelle, das wird von der Gegenseite nicht so anerkannt. Das ist dann für mich auch kein Gespräch auf Augenhöhe.
Verstehe. Seine Leidenschaft auszuleben bedeutet ja, seine Stärken zu leben. Und wir haben uns ja auch häufig über das Thema unterhalten. Wir haben ja als Menschen Stärken und Nichtstärken. Und in unserer Gesellschaft ist es ja so ein bisschen en vogue, seine Nichtstärken zu kompensieren und daran zu arbeiten. Häufig ist es Zeitverschwendung.
Ja.
Weil wir ja einen riesen Energieaufwand in unsere Nichtstärken packen. Und nur einen minimalen Fortschritt sehen. Wobei, wenn wir unsere Energie in unsere Stärken packen, brauchen wir wenig Energie und haben schon eine große Wirkung. Hast du früher oder gab es eine Zeit, wo du häufig auch Energie verschwendet hast in der Beschäftigung mit deinen Nichtstärken? Oder könntest du etwas benennen, wo du denkst, boah, da habe ich so viel Zeit und Energie verschwendet, mich damit so krass auseinanderzusetzen?
Ja, also prinzipiell bin ich kein Freund davon, von Verschwendung zu sprechen, weil ich glaube, selbst wenn es so gewesen wäre, wenn man es so betiteln könnte, dass es vielleicht eine Verschwendung war, ist es, glaube ich, am Ende des Tages keine Verschwendung. Es kann ja auch einfach die Erkenntnis sein, okay, das ist halt nicht meine Stärke. Vielleicht war ich mir dessen gar nicht bewusst, habe dann festgestellt, okay, es macht keinen Sinn, das jetzt weiterzumachen, weil es einfach nicht meine Stärke ist. Wollte aber eine Gegenfrage stellen, als du schon einleitend gesagt hast, dass Leidenschaft bedeutet, seinen Stärken nachzugehen. Ich bin mir gar nicht bewusst, ist das tatsächlich so? Also ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Jetzt bei meinen Leidenschaften beispielsweise, ist das wirklich meine Stärke?
Naja.
Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Basketball, würde ich sagen, hatte ich gerade erst wieder, weil ich jemanden getroffen habe, der sagt, hey, irgendwie, ich kenne dich von früher vom Basketballspielen, war so cool. Und würde ich erstmal sagen, okay, andere sagen das auch, ich kann gut Basketball spielen. Das ist schon irgendwie eine Stärke von mir und hat auch dazu geführt, dass ich in der Jugend jeden Tag gespielt habe, ob es geregnet hat, geschneit hat, Sonne, heiß, 36, es war mir alles egal, Hauptsache ich konnte Basketball spielen und wurde da auch immer besser drinne. Und es erschien mir relativ einfach, sage ich jetzt mal. Also klar musste man sich anstrengen und so weiter. Was ich aber auch total gerne mache, ist auflegen beispielsweise. Ich sage aber selber immer, ich bin kein cooler DJ. Ne? Also ich kann nicht gut auflegen. Ich habe, glaube ich, auch nicht so ein geiles Taktgefühl und so, was man ja braucht, um gut auflegen zu können. Trainiere aber auch nicht viel. Ne? Mhm. Aber da ist es mir ja wichtig, die Musik sprechen zu lassen, die ich auflege und nicht, ob ich die jetzt cool miteinander gemischt habe und gescratcht, gecuttet und was ich gemacht habe. Aber trotzdem mache ich das ja total gerne. Ich würde sagen, Musik auflegen von mir ist eine Leidenschaft, ohne dass ich es jetzt technisch gut kann. Aber vielleicht könnte man auch sagen, jetzt wo ich es gerade selber sage, ist meine Leidenschaft, einfach gute Musik auszuwählen, die vielleicht irgendwie zusammenpasst oder eine Emotion erzeugt oder irgendwas. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich immer so ist, dass ich sagen würde, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht, geht man immer nur seiner Stärke nach. Und ich weiß auch nicht, ich hadere auch immer damit. Ich weiß, kenne das natürlich auch, dass man sagt, hey, es macht gar keinen Sinn, an seiner Schwäche zu arbeiten und die stärker zu machen, sondern an seinen Stärken zu arbeiten. Es gibt ja auch von Dieter Lange, weißt du ja, den wir beide, durch dich kenne ich ja Dieter Lange nur, den wir sehr mögen, der sagt ja auch immer, hier aus dem Ackergaul wird kein Rennpferd. Es macht keinen Sinn, aus dem Ackergaul ein Rennpferd zu machen, sondern setzt doch das ein, wo. Aber weiß ich nicht, wenn das Ackergaul doch gerne ein Rennpferd werden möchte und der Ackergaul sich sozusagen zufrieden damit gibt, dass er nie in der Spitze mitspielen wird, aber Spaß daran hat, es zu versuchen, da hinzukommen, finde ich das ehrlich gesagt völlig fein, weil ich bin immer so ein bisschen, mich diese Effizienzgedanke da dran stört mich immer so ein bisschen. Es muss nicht immer alles effizient sein. Und
ja, aber es geht ja vielleicht gar nicht um Effizienz, sondern eigentlich auch um Effektivität. Mhm.
Effektivität.
Aber Effektivität ist ja wichtig.
Ja, also, weiß ich, aber guck doch mal, wenn einer, ich habe früher viel Basketball gespielt und da waren da natürlich auch Leute, wo ich jetzt sagen würde, aus meinem Ego raus, da war ich immer besser. Dann laufen da Leute rum, die treffen keinen einzigen Korb, die haben aber trotzdem Spaß daran. Warum sollte man denen jetzt sagen, hört doch mal auf, hier Basketball zu spielen, wenn euch doch der
ja,
klar, würden die jetzt mit ihrer Profession wahrscheinlich kein Basketballspieler werden.
Aber die können vielleicht was anderes. Ne? Zum Basketballspielen gehört ja nicht nur den Korb zu treffen, sondern auch richtig abzuspielen, im Team zu spielen.
Absolut, klar.
So, also ich meine,
Rolle finden.
Genau, also das kann ja auch eine Stärke sein. Dann ist man nicht der Korbwerfer. Mhm. Aber dann hat man eine andere Rolle in diesem Spiel. Ich finde, das ist irgendwie. Diese Stärken müssen ja nicht immer so vordergründig sein.
Ja.
Also auch bei diesem Beispiel, was war das gerade noch im Gedächtnis? Ist
heute Auflegen oder Basketball?
Mit dem Auflegen, genau. Und dass es dieses Vordergründige, dass es technisch perfekt ist, ist eben vielleicht Ja, das ist eine Ebene, die eben nicht deine Stärke ist, aber die Ebene, wie du gerade ja selber schon vermutet hast, gute Musik auszuwählen und die Leute trotzdem damit abzuholen, auch wenn es technisch nicht einwandfrei ist.
Ja, aber wer würde jetzt bewerten, ob das eine Stärke von mir ist?
Du selbst.
Ja.
Wer denn sonst?
Ja, weiß ich nicht. Also woran bewertet man das? Ne? Also man könnte jetzt sagen, pass mal auf, wenn das doch so eine Stärke von dir ist, dass du die richtige Musik findest, warum kommen denn da nicht 10.000 Leute, wenn du irgendwo Musik auflegst? Einfach nur als Zahl jetzt gesagt. Ja, also wer definiert am Ende? Also für mich würde ich klar sagen, es ist eine Stärke. Das aber ich tue ja sowieso die meisten Sachen für mich tatsächlich. Das ist genau wie den Podcast aufnehmen. Ich tue das ja auch. Ich tue das auch. Ich mache das auch. Voll das gute Deutsch, ich tue das. Ich mache das ja für mich, den Podcast aufzunehmen. Ne, deswegen.
Ja, ich zitiere jetzt hier mal Sadhguru.
Ah, sehr gut.
Ja, Sadhguru hat mal gesagt, es gibt drei Zustände, in denen wir Dinge tun sollten. Der eine Zustand ist Bereitwilligkeit.
Mhm.
Der andere Zustand ist euphorisch.
Mhm.
Und der dritte Zustand ist ekstatisch. Sagt, wenn wir etwas nicht mal bereitwillig machen können, dann sollten wir es lassen.
Okay.
Dann sollten wir diese Dinge nicht tun. Aber das funktioniert ja eigentlich nur mit den Dingen, in denen wir wo unsere Stärken sind. Also bereitwillig kann ich auch mit meinen Nichtstärken agieren. So.
Ja.
Also bei mir ist es zum Beispiel Rechnung schreiben.
Ja.
Schiebe ich immer irgendwie auf, auch wenn das unklug ist.
Ja. Aber bereitwillig zählt noch dazu, es zu tun.
Ja, genau. Also genau. Aber eine Bereitwilligkeit kriege ich dahin.
Ja, okay.
Aber ich bin da nicht euphorisch. Vielleicht wird es mal sein, wenn ich meine super Summe in Rechnung stellen kann, dann kann das sein, dass ich da mal für den Moment ein bisschen Euphorie habe und ekstatisch bin ich auf gar keinen Fall bei den Dingen.
Ja.
Aber bei den Dingen, wo ich sage, das ist meine Stärke, da gelingt es mir schon sehr schnell euphorisch zu sein, aber auch ekstatisch zu sein. Hm. Vielleicht ist das ein interessanter Maßstab.
Ja, absolut. Finde ich auch cool.
Ja.
Aber mir fehlt der Vergleich. Also kann man auch bei einer Nichtstärke nicht auch ekstatisch sein?
Frage ich
also,
dich, ja.
Kann ich nicht total ekstatisch einfach den Ball immer daneben? Da gibt es in Bad Boys diese geile Szene, wo der Chef von den beiden auf den Korb und der wirft halt andauernd meilenweit daneben und sagt dann, bevor ihr beide da wart, habe ich jeden getroffen. Aber weiß ich nicht.
Eine gute Frage. Aber die Frage ist ja, aus deiner persönlichen Erfahrung hast du...
Das war ja die Frage, ne, ob ich aus der Vergangenheit irgendwas gemacht habe. Nee, ich würde es nein sagen. Also ich kann mich zumindest an nichts erinnern, wo ich sagen würde, das habe ich, doch an eine Sache kann ich mich tatsächlich erinnern. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht das, was du meinst. Ich konnte bereitwillig, was war es, ekstatisch, was war davor?
Euphorisch.
Das war vor ekstatisch, ne?
Ja.
Ekstatisch ist das Höchste.
Ja.
Ich konnte bereitwillig, euphorisch, ekstatisch wahrscheinlich nicht, aber die Opferrolle einnehmen. Das konnte ich, leider muss ich an der Stelle sagen, sehr, sehr gut. Und auch zum Leidwesen, nicht nur für mich selber, auch für Teile meines Umfeldes jetzt.
Ja, okay.
Zum Leidwesen konnte ich das sehr gut.
Also mehr im privaten Umfeld.
Mehr im privaten Umfeld, ja. Mhm. Aber das Thema hatten wir ja schon ganz oft. Also ich ist vielleicht mittlerweile schon von mir selber ein gehämmerter Glaubenssatz, dass ich ja schon immer, was heißt immer sage, aber schon häufig sage, dass ich im Privaten deutlich schlechter bin, was jetzt kein guter Maßstab ist, schlecht, aber als im Unternehmerischen. Ich habe im Privaten mehr Herausforderungen, sagen wir es mal so. Oder gefühlt zumindest mehr Herausforderungen. Also ich kann mich zum Beispiel jetzt nicht im Unternehmerischen daran erinnern, dass ich da mal die Opferrolle irgendwie eingenommen habe. Mit Privaten relativ oft.
Ja. Wobei das ja dann keine Stärke ist, sondern ein Verhaltensmuster.
Ja, deswegen sage ich das.
Ja, das ist ja.
Aber ansonsten, nee. Wo ich jetzt auf gar keinen Fall sagen will, dass ich keine Schwächen habe.
Nicht stärken.
Nicht stärken. Danke. Nicht stärken. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie Energie verschwendet habe, es zu tun. Tatsächlich.
Interessant. Du glücklicher.
Ja. Ja, vielleicht an der Stelle. Oh, wir sind schon bei über 23 Minuten.
Ja. Drei Fragen, 23 Minuten.
Hast du das doch angestellt?
Ja, ich habe drei Fragen gestellt.
Hammer.
Das ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Übergang.
Und ich starte mal mit einer, du kennst mich ja, ich bin ja eher manchmal mehr philosophisch unterwegs.
Ja.
Ja. Und mehr um den Menschen bemüht im weitesten Sinne. Deswegen gibt es eine sehr persönliche Frage, nämlich die Frage, mit der ich einsteigen möchte. Hast du eigentlich die Uhr im Blick?
Ja.
Okay. Heißt, wer bist du, wenn du niemand sein musst?
Die Frage kenne ich.
Ja.
Habe ich mir irgendwo gelesen.
Ja.
Und da habe ich auch, als ich das gelesen habe, habe ich auch drüber nachgedacht, über diese Frage und bin, als ich das gelesen habe und drüber nachgedacht habe, schon zu keiner Antwort bekommen, weil mir die Frage tatsächlich zu philosophisch ist.
Aber es sind drei Fragen, 23 Minuten, ich bestimme.
Absolut, ja natürlich, absolut. Deswegen versuche ich sie ja jetzt zu beantworten. Mhm. Also wer bin ich, wenn ich nichts sein muss?
Genau, wenn du keine Rolle trägst, wenn du keine in keiner Rolle bist, also wenn du niemand sein musst, sondern wirklich nur der bist, der du bist.
Ja, muss ich tatsächlich überlegen, wenn ich darauf antworte, ob ich da eine clevere Antwort drauf geben kann.
Also es ist ganz schön, also man sieht, die Zuhörer sehen das ja nicht, ja. Man sieht die Rauchwolken, die aus deinem Kopf aufsteigen.
Dann bin ich auf jeden Fall der, wo ich hin möchte, weswegen ich mich auf die Reise gemacht habe, bewusst oder unterbewusst vielleicht schon länger auf die Reise gemacht habe oder vielleicht ist man auch immer auf der Reise dahin, unterbewusst. Und bewusst seit, weiß ich nicht, knapp anderthalb Jahren, würde ich mal sagen, bin ich aber genau auf dieser Reise dahin zu kommen und nach Möglichkeit die Rollen abzulegen, wenn es denn möglich ist. Weiß ich nicht, ob man so Rollen ablegen kann. Und dann bin ich wieder der Thorsten, der vergnügt an der Ostsee eine Sandburg baut und dort mit seiner kleinen Latzhose drauf rumklettert und aufs Meer schaut.
Ich stelle mir das gerade mit der kleinen Latzhose vor.
Es gibt ein Foto, deswegen. Okay. Es gibt ein Foto. Da ist das so. Und ich habe noch so eine Mütze auf. Und dieses Foto hatte ich auch. Als ich einen Vortrag gehalten habe auf der Skillshift Night in Kassel, da war das mit eins der letzten Folien. Mal gucken, ob ich denn, die Connect war auf jeden Fall, ich bin wieder auf der Reise. Und das ist genau die Reise dahin.
Das ist eine Zusatzfrage, die ist gar nicht, das ist gar nicht eine von den dreien, aber wenn du so, du sagst jetzt bist anderthalb Jahre und ich bin bei dir, ich glaube, wir sind das ganze Leben auf der Reise. Mhm. Ob uns das bewusst ist oder nicht und ob das, ich glaube auch gar nicht, dass die Reise zwingend so zielgerichtet sein muss, das ist gar nicht der Punkt, aber Reise ist das ganze Leben. Und wenn du sagst, bewusst zumindest ist diese Reise so anderthalb Jahre, vor anderthalb Jahren ungefähr gestartet. Auf so einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du dich aktuell, also ohne dass das richtig oder falsch ist, aber wo würdest du dich aktuell so einordnen?
Also 10 heißt, ich bin quasi da, wo ich mir vorstelle.
Du bist quasi bei dem, der niemand sein muss.
Auf einer Skala von 1 bis 10, boah, das ist echt. Ich würde auch erstmal sagen, das schwankt doch immer ein bisschen, je nach Tagesform und den Umständen so, nicht wie die Umstände kommen, sondern so wie ich die Umstände bewerte. Auch das ist ja bei mir immer höchst unterschiedlich, Ich weiß natürlich auch, dass Situationen immer da sind und ich selber denen irgendwie eine Bewertung gebe. Also das schwankt bei mir. Also ich bin auf jeden Fall noch unter 5, würde ich sagen. Ich nehme mal, weil es zum Podcast passt, eine 3.
Okay.
Also noch.
Ja, ja.
Noch,
finde ich total passend.
Noch relativ am Anfang.
Hm.
Bin gerade, würde ich sagen, noch dabei, mir ganz viel bewusst zu werden und meine Dinge zu verstehen, für mich zu verstehen.
Hm.
Und das Umsetzen im Alltag ist halt für mich immer deutlich schwieriger.
Hm. Also ich glaube ja, um da so ein bisschen anzuknüpfen, ich habe gerade einen Satz im Kopf gehabt, deshalb komme ich drauf. Mir hat mal eine, wie würde ich sie bezeichnen? Ist sie eine spirituelle Lehrerin oder so? Keine Ahnung, wie ich sie bezeichnen soll. Aber die hat mir mal einen schönen Satz gesagt, weil es nämlich um die Fragestellung ging, irgendwie, da war ich in so einer Phase echt im Struggle und am Suchen, wo will ich denn eigentlich hin, ne? Und wer will ich denn eigentlich sein? Und sie hat einen Satz zu mir gesagt, naja, du wirst, was du bist.
Mhm.
Und im ersten Moment habe ich gedacht, ja, wie kann ich denn werden, was ich bin? Gibt es aber ja einen tieferen Sinn dahinter und der ist an der Stelle genau mit dieser Frage ja auch verknüpft. Ich glaube, wir haben die Aufgabe, all diese Rollen, Masken, Konditionierung so Stück für Stück beiseite zu legen.
Ist doch etwas andere bezeichnen als die Zwiebel schälen. Ne? Das liest
ja,
man
genau.
Also ich lese das ganz oft so in diesem Zusammenhang.
Genau. Um immer weiter, und das ist für mich so dieses Bild für mich ist, wenn du mir diese Frage stellen würdest, ich glaube, ich hatte eine sehr metapherartige Antwort auf die Frage, wenn ich niemand sein muss, dann bin ich zu 100% mit mir im Innen verbunden.
Mhm.
Ne, weil dann diese ganzen Rollen einfach, weil ich die dann ablege, weil ich mich daraus löse. Und das ist ein Prozess.
Ja.
Und auch wenn ich sage, deswegen finde ich das charmant, auch deine Einschätzung, sage ich auch gleich noch einen Satz zu, der 3, also auch das zeugt so für mich so ein bisschen auch von einem Anteil, von einem demütigen Blick auf diese Entwicklung. Ich habe ja mal in meinem Podcast eine Episode gehabt, wo ich ganz viele Kolleginnen und Kollegen interviewt habe, die ich alle sehr, sehr schätze. Und ich habe diese Frage, die Frage, die ich gestellt habe, ist nämlich auch da auf einer Skala von 1 bis 10, wo schätzt du dich in deiner Entwicklung ein? Also alle, die sich mit ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben und mit Selbstentfaltungen, hast du nicht gesehen. Und ich fand es total gravierend, also im Positiven oder wie man es bezeichnen will, aber dass ich so das Gefühl hatte, es gibt ja so Menschen, wo man das Gefühl hat, die sind schon total deep, die sind schon total eingetaucht und die haben schon ganz viel eigentlich dieser Masken und Rollen abgelegt, die da waren. Die allermeisten haben mir eine sehr, sehr niedrige Zahl genannt. Und auf der anderen Seite die, wo ich so das Gefühl hatte, du hast da echt noch einen Way to go. Also ohne das zu werten zu wollen, ne? Da kam dann, ja, ich bin bei einer 8. Und ich mir dachte, boah, das ist krass, weil das ist so, es braucht halt einen demütigen Blick auf diese eigene Entwicklung, um auch sagen zu können, nee, ich bin da noch am Anfang, weil die Reise, die geht immer und immer weiter.
Mhm.
Also deswegen mag ich auch deine 3.
Ja, was du sagtest mit diesen Rollen ablegen und ne, ich ja dann Zwiebel schälen, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Also ich habe das vielfach gelesen in unterschiedlicher Literatur, dass es da so ein bisschen drum geht, wie werdet eure Kinder. Hat das nicht ja sogar Buddha, glaube ich, auch gesagt, wäre es ja nichts. Das wäre gefährliches Halbwissen, was ich hier droppe.
Das ist auch gut. Gefährliches Halbwissen mag ich.
Grüße an 1-2. werdet wie eure Kinder, weil als Kind unter 3 Jahren ist es dann, glaube ich, da spielt man halt noch keine Rollen und hat keine Rollen. Da ist man genau mit sich, mit sich selber verbunden.
Ja, ja.
Und deswegen habe ich auch so dieses Bild im Kopf, dass ich so gerne wieder wäre.
Ich habe gehört, du fährst ja demnächst an die Ostsee. Hol dir mal eine Latzhose.
Ich habe mich auch gerade drüber nachgedacht, dass ich mir einfach so eine Latzhose hole. Aber eine kleine.
Und dann bitte ein Foto davon, das möchte ich gern sehen. Okay, ich komme zu einer zweiten Frage, die so ein Stück weit sich daran anschließt. Wenn du niemand sein musst, dann lautet die Frage, warum bist du hier?
warum ich hier bin.
Mhm. Wenn du niemand sein musst, warum bist du hier?
Warum bin ich hier? Also ich würde es erstmal sagen, ich bin genau hier, um, ich formuliere es mal, die Spiele des Lebens zu spielen, weil ich bezeichne das als Spiel, das Leben, und genau diese Reise zu gehen. Ich glaube, es gehört auch in der Entwicklung dazu, dass man diese Rollen irgendwann mal annimmt. Mhm. Das heißt, ich resoniere sehr mit dem Lebenszyklusmodell, was ich so ab und an mal gelesen habe, dass immer diese 7-Jahres-Phasen, dass man durch verschiedene Phasen durchgeht, also auch Phasen, die dann sehr ego-getrieben sind und so weiter. Ich glaube, das gehört zum Leben dazu. Mhm. Genauso wie es dann dazu gehört, dass man sagt, man kommt aus der Phase raus und kommt gut in die nächste Phase rein. Und dann ab 49 ist ja der Kipppunkt, wo dann genau Zwiebel schälen und man kommt wieder zurück. Und dann ist man eigentlich wieder bei dem Kindsein. Und für mich ist das schon so der Sinn des Lebens. Mhm. Und nach Möglichkeit noch einen Beitrag zu leisten zu dieser Welt. Also etwas Positives beizutragen. Und wenn es nur ist, da funktionieren dann, glaube ich, auch viele Coaches, die ihre Rolle ernst nehmen, Menschen in ihre eigene Reise zu bringen. Mhm.
Auf dem Weg quasi zu dem, dass sie niemand sein müssen. Also das ist natürlich eine Idealvorstellung, das ist nicht die Frage. Und ob da jeder im Laufe seines Lebens hinkommt und auch sich die Frage wirklich final beantwortet, irgendwie warum bin ich hier? Aber ich finde die insofern einfach auch gerade in diesem Kontext total spannend, weil das nochmal einen anderen Blick aufmacht, ne? Weil wir ganz häufig, kenne ich ja auch aus meinem quasi Schaffen, Wirken, Dasein, wie auch immer, genau halt aus den Rollen heraus manchmal in Aufgaben schlüpfen und Dinge erledigen und vielleicht auch hier und da ein Beitrag sind, wo wir aber irgendwann feststellen, das ist halt nur der Rolle geschuldet gewesen. Und wirklich mal dahin zu gucken, wenn ich wirklich nichts und niemand sein muss, warum hat mich ein Schöpfer, wer das auch immer sein mag, oder eine spirituelle Quelle, warum hat die mich genau hier auf diese Welt gebracht? Also was ist quasi meine Aufgabe in diesem Leben? Und das mag ich so als Bild. Ob ich die Aufgabe von jetzt auf gleich erfülle, ist ja die eine Frage. Oder ob ich einfach weiß, hey, das ist meine vielleicht auch karmische Aufgabe, die habe ich hier zu erledigen.
Ich habe ja sehr viel immer mit Rap-Zitaten und so weiter in dem Podcast. Es gibt ein neues Album von Genetik und da ist eine so witzige Zeile drauf oder Line, die da getroppt wird. Und das passt auch so ein bisschen in meine persönliche Gemütslage, so ein bisschen, was du auch gerade sagtest mit dem Erleuchtetsein. Und ich struggle im Moment so ein bisschen mit vielen, was ich in der Persönlichkeitsentwicklung so mitbekomme, wo es ja für mich gefühlt, was ich so wahrnehme, so übertrieben drum geht, in der Selbstliebe zu sein. Und ich weiß schon gar nicht mehr, ist das jetzt Ego, ist das Selbstliebe, was da praktiziert wird, ist natürlich eine Bewertung meinerseits, dann spielt an sich auch keine Rolle. Aber struggle ich tatsächlich mit einigen Punkten, die ich da so lese, höre, was auch immer und frage mich, ja, klar, klingt alles total cool, aber wie alltagstauglich ist es denn tatsächlich und verschreckt das nicht vielleicht eher Leute und so weiter und so fort? Und auf jeden Fall diesem Song, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie er heißt, ich glaube Lauf oder so, von Genetik ist die Zeile, wir wollen alle erleuchtet sein, bis die Stromrechnung kommt. Ja. Finde ich eine richtig, richtig gute Zeile. Ja. Und das ist so umso überraschender, also für alle, die jetzt nicht Genetik kennen und wenn die jetzt sagen, okay, da höre ich mal rein und sehen das Plattencover, das sind halt so Rapper und Produzent, beide maskiert und so, sieht es erstmal nicht vordergründig danach aus, dass die tiefgründigen Rap machen. In ganz vielen Dingen machen die auch nicht so tiefgründigen Rap, sondern schon so auf die Kacke hauen und so. Aber die haben wirklich extrem viel gute Lines drin und auch sehr tatsächlich in immer mal so Easter Eggs, so tiefgründige Sachen versteckt. Und in Interviews merkt man auch, dass die sich sehr mit diesen Themen, also der Rapper zumindest, weil der rappt ja, mit diesen Themen auseinandersetzen. Mhm. Und das fand ich, hat mich natürlich gehittet, weil ich gerade selber da so in diesem Struggle bin.
Mhm. Wie spannend. Und mir geht, also wir tauschen uns immer mal wieder über die Themen aus und ich hatte fast so ein bisschen einen Gedanken, dass vielleicht noch ein bisschen andere Antwort kommt. Und du hast mal einen schönen Satz gesagt. Also ich weiß, das ist von Lars Ahmed ja auch ein Thema, ne? Dieses Thema sei das Licht für die anderen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist ja auch etwas, wenn ich mir, ich bin gerade so ein bisschen deinem Bild gefolgt von dem kleinen Thorsten mit der kleinen Latzhose, der in dieser Freude ist und der im Grunde genommen eine Ausstrahlung, die ja damit verbunden ist, einfach hat. Und ich glaube, das ist ja, vielleicht ist das auch, weil es immer mal von dir kam, ne? Vielleicht ist das genau dieser Beitrag.
Ja, das meinte ich ja. Also verklausulisiert mit der Aussage, dass man als Coach andere in ihre Reise bringen kann. Mhm. Und da ist es ja immer ganz wichtig, dass man nicht irgendwie so einem Ideal nachläuft und sagt, ich möchte jetzt sein wie, ich sage einfach mal in meinem Fall, ich möchte sein wie Lars Ahmed, das bringt ja alles gar nichts. Mhm. Sondern guckt, oder ich habe es ja dann auch gemacht, das, was so resoniert zwischen mir und Lars Ahmed, also von meiner Seite in seine Lebensgeschichte rein, was kann ich denn für mich daraus ziehen und wie kann ich das für mich anwenden? Mhm. Es geht ja nicht um irgendwas zu kopieren. Mhm. Da sagt ja auch Dieter Lange den schönen Satz, wir werden alle als Originale geboren, sterben aber viel zu oft als Kopien.
Mhm.
Und das ist ja sehr schade.
Und matcht halt auch mit diesem Satz, ne? Werde, was du bist.
Ja.
Ja. Und ich finde das so, also ich habe da lange drüber nachgedacht, als ich den das erste Mal gehört habe. Und wirklich so dieses Bild sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Es geht nicht darum, irgendwer zu sein, sondern also irgendwer oder irgendwas zu sein und irgendwas zu kopieren. Und für mich als Coach geht es auch nicht darum, jemand zu irgendwem zu machen, sondern im Grunde genommen einfach zu helfen, diese, ne, du hast das Zwiebelmodell reingebracht, so diese zu zeigen, eigentlich nur zu zeigen, pass auf, an dieser Stelle kannst du ziehen und da ist eine Zwiebelschale, die abgeht. Das ist gar nicht meine Rolle, die abzumachen, sondern es ist meine Rolle zu zeigen, pass auf, da ist jetzt gerade eine Lose und da kannst du dran ziehen, da kannst du zu dem werden, der du bist. Weil das ist am Ende der Weg zu innerer Stärke, innerer Klarheit, was ja so ein Stück weit ein Teil meiner Arbeit ist.
Yes.
So, jetzt habe ich noch eine dritte. Haben wir die Zeit noch für eine dritte Frage? Klar. Jetzt wird die total real übrigens.
Oh, jetzt wird's real.
Jetzt wird's real. Alles das, was wir gerade besprochen haben, was hat das eigentlich mit deinem eigenen Business zu tun, lieber Thorsten?
Was das mit meinem eigenen Business zu tun hat, müsste man erstmal definieren, was denn eigentlich mein Business ist, tatsächlich.
Ja.
Was genau ist mein Business? Sind wir jetzt wieder in Rollen drin, ne?
Ja.
Ich könnte sagen, als Finanzierungsberater bin ich, du hattest es mit dem Licht, die Metapher, bin ich auch eines von diesen Lichtern, was man hat als Gründender oder Unternehmender. Nämlich dann, wenn es um die Finanzierung geht, ne, zeige ich sozusagen, oder wir mit Tobi zusammen und unseren Mitarbeitern zeigen den Weg auf, wie man durch die Finanzierung kommen kann. Also sind wir da ein Licht für die Finanzierung. Dann das, was ja mein größtes Projekt ist, und daran merkt man, wie stark das, was ich tue, jetzt, ich sag mal beruflich, wenn man das mal so sagen würde, schon immer mit mir verbunden war, ist jetzt wieder die Persönlichkeitsentwicklung, die ich selber durchgehe oder die Reise, die ich angetreten habe, bewusst vor anderthalb Jahren, da auch Gründende mit auf die Reise zu nehmen und eher in eine coachende Funktion dann zu kommen. Das ist ja das, was wir gerade machen, das Business dahin auszugehen, auszubauen. Und an sich, das klingt jetzt sehr komisch, der Satz. Ich sage Ihnen trotzdem, an sich, ich bin das Business.
Ja.
Also dieses Business ist 100% ich und das war schon immer so.
Deswegen, ja, ich würde es sogar vielleicht eher so rum, also nur so als Idee, ich würde es eher halt so rum formulieren, dass nicht du das Business bist, weil du bist du.
Ja.
Ja, aber sondern dass das. Ja,
das Business ist, bin ich, genau. Ja, genau. Ist die bessere Formulierung, definitiv. Und das merkt man im Prinzip in allem, was ich tue. Und deswegen sind mir so Kleinigkeiten so wichtig, dass da irgendwie Hip-Hop erkennbar ist, dass da Basketball erkennbar ist, dass ganz viel, was mich bewegt, erkennbar ist. Es ist da ja immer mit verwoben. Mir hat neulich ein Freund gesagt, ihn kickt nicht so, dass am Anfang von meinem Podcast immer eine Hip-Hop-Line ist. Und er sagte für ihn, also es muss ja nicht immer so krampfhaft auf Rap sein. Ist eine interessante Sichtweise, weil für mich ist es nicht krampfhaft auf Rap, für mich ist es ganz normal, weil ich rede die ganze Zeit, auch wie hier jetzt, war er jetzt nicht bewusst von mir zu sagen, oh, hoffentlich kommt eine Frage, dass ich die Genetik-Line droppen kann.
Ach, und du hast so den Zettel aus der Tasche geholt. Oh,
genau, es kommt halt einfach so. Und und es mag sein, dass es für andere sagt, ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen krampfhaft auf Rap gemacht. Es ist halt für mich einfach ganz normal natürlich, weil das einfach 100% ich bin, was da passiert.
Und wenn ich dir so zuhöre, also manchmal ist das ja so, ne, dann höre ich Menschen zu und dann gehen mir Gedanken durch den Kopf. Und vielleicht ist das ja, weil du das auch sagst, ne, das Business ist du. Ja. Vielleicht kann das Business auch für die Zukunft noch mehr von diesem Du vertragen. Vielleicht, ich sag mal klar, Finanzierungsberatung ist ein Kern dessen, was natürlich ihr im Doing macht, ja, also das was. Aber vielleicht braucht es vielleicht Angebote, die noch mal mehr zum Beispiel Basketball fokussieren. Keine Ahnung, man könnte ja, ich meine jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Man könnte ja auch sich mit vielleicht Gründerteams in der Basketballhalle treffen oder ne, einfach um diesen, weil ich glaube ja schon, dass auch, also da hast du mich ja tatsächlich für sensibilisiert. Also ich weiß, wusste schon immer, dass auch so Rapper durchaus auch mal kluge Lines haben. Ist nicht mein Musikmetier, ne? Aber von daher fand ich das schon spannend und auch irgendwie aus deinen Erzählungen nochmal so diesen Fokus auf, auch wie Basketballer ja durchaus auch nicht einfach nur, ich sag mal ganz, hört's jetzt böse an, aber dumme Sportler sind, ja. Sportler sind nie dumm, das ist nicht die Frage, aber dass da deutlich mehr dahinter steckt. Und ich glaube, dass man da einfach auch für einen Gründungsprozess total viel draus lernen kann. Und
absolut.
Vielleicht, ne, das nochmal da auch mehr zu, mehr nochmal mit zu verweben.
Ja, es ist witzig, dass du sagst, das war tatsächlich mal in Planung und zwar mit Thomas Leitner, schöne Grüße von Katzentempel.
Grüße gehen raus.
Wir wollten im Franchise mal so eine Basketball-Liga quasi machen, dass jedes Franchise-System ein eigenes Team stellt und dann macht man so einen kleinen Basketball-Wettbewerb. Hätte ich super smart gefunden. Ich bin leider, das muss ich, da bin ich hart am Arbeiten dran, an mir selber jetzt, in so Ideen immer umzusetzen. Ich habe für mich genommen, immer wenn ich das selber bewerte, immer coole Ideen, die ich feiere. Komme leider nicht so gut hinterher, diese Ideen immer umzusetzen. Aber das, was du mit dem Basketball sagst, ich meine, das war ja ganz offensichtlich jetzt beim Gewinn der Europameisterschaft.
Also geiles Spiel übrigens.
Unfassbar. Also diese ganze Europameisterschaft war insgesamt von allen Mannschaften extrem gut. Aber auch gerade wie Deutschland sich da auch als Team gezeigt hat, ohne Ego zu sein, füreinander einzustehen, Zusammenhalt und dann. Ich war nie der größte Dennis Schröder-Fan. Aber was der im Endspiel gemacht hat und also was man da mitnehmen konnte für Mindset, das ist ja unfassbar. Ne? Also wenn das Spiel hast du das gesehen?
Das Spiel habe ich gesehen, ja.
Wenn du da quasi, ich sag mal, drei Viertel lang nur daneben wirfst, gefühlt so war es nicht, aber gefühlt war es ja so. Und dann noch vom Mindset her zu sagen, die entscheidenden Schüsse nehme ich trotzdem in dem Wissen, dass ich davor alles daneben geballert habe.
Ja, naja, gehört schon einiges zu.
Auf jeden Fall. Unfassbar. Ich hätte sie, glaube ich, auch geschrieben. Dass das ist ja Jordan-like. Das ist ja einfach, dieses Mindset ist krass. Und ja, man kann generell, ich glaube, von Sport, jetzt nicht nur Basketball, generell von Sport, aber ist ja auf mich bezogen, das Basketball, ja. Ja, ist auf jeden Fall so. Es wird jetzt auch, ich hatte dir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ich werde eine Netzwerkveranstaltungsreihe testen.
Ja.
Die, da merkst du wieder, das heißt Beats and Business. Mhm. Und da wird Rap und Business miteinander verwoben.
Mhm. Und vielleicht, weißt du, ich habe gerade eben so gedacht, es gibt ja so noch eine andere Ebene, die ja auch so ein bisschen angeklungen ist bei der Frage ganz am Anfang, mhm, wer bist du, wenn du niemand sein musst? Ne? Vielleicht ist sogar auch dieses, also du musst jetzt nicht mit deinen Kunden mit einer kleinen Latzhose am Strand sitzen, aber wer weiß, vielleicht ist auch sowas halt nochmal ein Aspekt, ne? Also sowas wie Strand, Meer, was ja durchaus auch was ist, was dich einfach total catcht. Also bei mir ist ja mehr der Berg,
ja,
so, aber das kenne ich ja von dir, dass eher das Meer ist, obwohl wir nur 10% auseinander sind. An der Stelle zeigen sich die 10%. Aber vielleicht ist das auch etwas, weil ich glaube, da bist du ja auch, also neben all den anderen Sachen wie Rap, wie Basketball, aber da bist du ja halt in deinem Licht, ne?
Ja.
Und ich glaube, wenn du in deinem Licht, noch mehr in deinem Licht bist und das Licht für die anderen bist, und dann in so einem Kontext auch noch diese Begleitung machst, gehen die durch die Decke. Geil.
Geh durch die Decke.
Ja.
Und Leute, spielt einfach mehr.
Ja.
Einfach spielen. Ich mag, dass das Leben ein Spiel ist. Ich finde das so geil.
Ja, und manchmal darf man sich einfach dran erinnern. Also das, ja, natürlich fühlt sich nicht alles wie ein Spiel an.
Nee, natürlich nicht.
Manchmal fühlt sich
aber auch, gibt ja auch schlechte Spiele.
Auch schön, schlechte Spiele.
Carcassonne, ja, habe ich immer verloren. Und bis heute nicht verstanden, das Spiel, ey.
Jo. Ja. Gut. Habe ich eigentlich schon gesagt, alles Gute zum dritten Geburtstag?
Danke.
Habe ich noch gar nicht gesagt.
Also ich gebe es weiter an. Unternehmer-Jam-Session.
Ja, gib's mal an Unternehmer-Jam-Session weiter. Drei.
Ist noch in der Phase, wo alles, keine Rollen, nichts.
Ja.
Jetzt geht's los.
Jetzt geht die Welt unter. Scheiße.
Jetzt kommt die Erwartung an den Podcast, die Rollen.
Ja, geil.
Danke dir.
Viele weitere Folgen.
So machen wir das. Demnächst mal wieder eine zusammen.
Ich würde jetzt einfach mal mit der ersten einfach reinsteigen. Und ich war letztens im Bankart, in dem Plattenladen.
Abends.
Da war die Geburtstagsfeier von dem Besitzer. Und dort saß eine alte Bekannte von mir neben mir, mit der ich nicht so viel Kontakt habe. Aber wir sehen uns ab und zu mal, sagen Hallo oder wie geht's, dies, das, verschiedene Dinge.
Mhm.
Und sie hatte dann auch mitbekommen, dass ich habe ja mein Social Media in den letzten, ich weiß mittlerweile nicht mehr, wie lange ich das mache, 2-3 Jahre oder so, habe ich ja ziemlich aufgedreht. Vorher war ja nichts von mir zu hören. Und sie hatte mir dann plötzlich aus dem Off die Frage gestellt, was sind eigentlich deine Ziele? Was willst denn du erreichen?
Mhm.
Und ich saß da, irgendwie nach dem dritten Bier und war so, ja, also klar, Ziele schreibe ich mir auf, Jahresziele, so, das sind aber so fast unemotionale Zahlen fast nur.
Mhm.
Und dann habe ich sie angeguckt, meinte so, das ist echt eine interessante Frage, so. Und die Frage möchte ich dir jetzt weitergeben.
Ja.
Was ist denn dein, warum machst du diesen Podcast? Was ist dein Ziel?
Ja, okay, also ist auf was Ziel des Podcasts, ne? Also nicht meine, als Host meine Ziele.
Warum machst du das?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Könnte ich jetzt sehr ausführlich beantworten. Grundsätzlich mache ich erstmal Dinge, ohne mir Ziele zu setzen.
Mhm.
Und ich habe ganz lange mit mir selber gehadert, ist das eigentlich gut oder ist das schlecht, das so zu machen?
Ja.
Und wegen ganz anderen Dingen bin ich in Kontakt mit Rüdiger gekommen. Ich sag's mal so gerne, das ist mein Therapeut. Ich war bei ihm im Coaching tatsächlich und hatte da diesen Satz genauso auch fallen lassen und meinte so, pass mal auf, ich hadere immer so damit, ich mache mir eigentlich keine Ziele, sondern mache halt einfach Dinge und ist das gut, ist das schlecht? Ist das schon immer keine gute Frage so an sich. So eine Ja-Nein-Frage. Und er sagte mir, pass mal auf, beschäftige dich mal mit Dieter Lange.
Mhm.
Und das habe ich dann nicht sofort getan, sondern viele Wochen, Monate später. Und Dieter Lange ist ein Personal Life Coach, relativ bekannt auch, ist bei Creator. Und er vertritt die These, eigentlich sollte man sich keine Ziele setzen.
Mhm.
Gar nicht, weil es prinzipiell um das Ziel oder um das Thema geht, dass es erstmal schlecht ist, sich Ziele zu setzen, sondern vielmehr die meisten verbinden damit, wenn ich mir ein Ziel setze und ich erreiche dieses Ziel, dann bin ich glücklich.
Ja.
Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo Menschen tief traurig sind, wenn sie ein Ziel erreicht haben. Ich habe jetzt erst wieder super geile Doku über Franziska von Almsick gesehen. ZDF-Mediathek oder ja. ARD-Mediathek. ARD-Mediathek. Ja. Sehr, sehr spannende, coole Doku. Und die hat genau das Gleiche erzählt. Immer wenn sie ein Ziel hat, dann war sie traurig, einfach weil sie das Ziel, weil so auch.
Ja, so ernüchternd.
Es ist so ernüchternd.
Die Erwartungshaltung ist wahrscheinlich sehr hoch.
Es passiert halt einfach nichts. Und natürlich fand ich das cool, weil ich mich bestätigt gefühlt habe. Ja. Geil, es ist ganz cool, sich keine Ziele zu setzen. Und der Kalenderspruch, der Weg ist das Ziel, habe ich dadurch nochmal ganz anders verstanden. Aber ich habe natürlich den Podcast schon, ne, ich wollte damit schon, da möchte immer noch damit was bezwecken. Und es gibt einen Grund, warum ich den Podcast gestartet habe. Und der Grund ist eigentlich relativ einfach. Ich habe in meiner subjektiven Wahrheit erkannt, bei Menschen, die ich in der Finanzierung beraten habe, die in die Selbstständigkeit gehen, dass die mit Erwartungen, Hoffnungen, was auch immer in die Selbstständigkeit gehen, wo ich mir gesagt habe, okay, vielleicht trifft es das nicht so ganz. Also ich hatte immer so das Bild, die haben falsches Verständnis davon, was heißt es jetzt wirklich, selbstständig zu sein, Unternehmer zu sein und gerade im Franchise-Umfeld, wo man vielleicht auf der Franchise-Geberseite Menschen hat, die einem sagen, pass mal auf, wenn du in mein System kommst, dann wirst du ganz schnell ganz reich, ein bisschen, bisschen einfach gesagt. Und ich wollte so ein bisschen, ich mag das Wort nicht, Aufklärungsarbeit, aber einfach Menschen zu Wort kommen lassen aus dem Unternehmertum, die einfach mal sagen, warum ist es so geil, unternehmerisch tätig zu sein?
Ja.
Was bedeutet das? Und nicht nur die schönen Seiten, sondern auch mal die Seiten, wo es halt schwierig wird. Und die Seiten sind ja einfach ganz, ganz wichtig.
Ja,
da kommen jetzt die ganzen schlauen Sprüche her. Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern Teil des Erfolgs, gehört halt einfach dazu. Es muss wehtun, sonst wächst du nicht und so weiter und so fort. Und das war der eigentliche Grund, warum ich das gemacht habe. Und vielleicht ganz unterbewusst, weil ich habe festgestellt, warum der Podcast jetzt auch für mich persönlich so geil ist, weil er mir eine Möglichkeit bietet, mit super coolen Menschen ins Gespräch zu kommen. Ne, das haben wir ja schon in der Folge, die wir aufgenommen haben, schon drüber gesprochen.
Was mache ich jetzt
hier? Ja, genau. hätte ich keinen Podcast gehabt, ich hätte dich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht letztes Jahr angeschrieben und habe gesagt, lass uns mal in Berlin bitte treffen, ich würde gerne mit dir einen Kaffee trinken gehen, ich finde deine Musik cool. Das hätte ich dir vielleicht schon noch geschrieben, dass ich deine Musik cool finde, aber einfach mal so zu treffen, lass mal einen Austausch kommen und das Medium Podcast ist da einfach cool für. Ich sage immer, das ist so ein bisschen mein Tinder, um Menschen kennenzulernen. Und selber, weil am Ende des Tages, total egoistisch betrachtet, ist der Podcast eigentlich für mich. Das Ergebnis ist mir gar nicht mehr so wichtig an der Stelle. Ich höre mir die Folgen auch nicht an.
Ja.
Also ich höre sie mir nochmal an, durchzuhören, irgendwie schneiden, bla bla bla. Aber ansonsten, die ist draußen. Wenn Leute die hören, freue ich mich total. Wenn die mir gutes, positives Feedback drauf geben, freue ich mich total. Mhm. Wenn die irgendwas kritisch, freue ich mich auch. Aber das, was mich am freudigsten darüber freut, ist, dass ich den Weg gegangen bin, nach Berlin gekommen bin, wir jetzt hier aufnehmen können, eine coole Zeit, vorher was gegessen haben, hinterher vielleicht noch einen Kaffee trinken gehen. Das, der Weg ist das Ziel.
Das nicht ist doch geil.
Das Ergebnis.
Ja, Leute, also ich habe manchmal tatsächlich Leute, dass die mich anschreiben und die dann so schreiben, so ey, ich bin in Berlin, lass mal treffen. Und ich denke mir so, ja, warum? So, ich habe Freunde, ich brauche dich jetzt nicht treffen aus irgendeinem Grund. Es kommt immer drauf an, wie die Leute sich melden. Also es gibt dann halt auch Leute, die sich melden und sagen, ey, ich bin in Berlin, ich hätte gerne eine Platte von dir, können wir uns treffen, dann schreiben wir uns Porto. Und sage ich so, ja, klar. Ich habe, also wenn ich Zeit habe, lasse ich mich darauf auch ein. Hm. Meistens treffen wir uns dann in dem Café.
Ja.
Ich dann sage, ja, komm da hin, dann können wir kurz auch quatschen, Kaffee trinken. Aber ich mache das auch eher nach Bauchgefühl. Also ich treffe mich nicht mit denen, wenn irgendwie, wo ich mir denke, bei manchen Leuten so oh, die finde ich eher komisch, habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Oder es gibt halt Leute, die es halt super nett schreiben und wo ich denke, so ja, lass machen.
Ja, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht erstmal so ein bisschen creepy wirkt. Ne, wenn Leute einen anschreiben und sagt, hey, ich finde dich irgendwie inspirierend oder was auch immer und ich würde mich gerne mal mit dir austauschen. Aber an sich finde ich das total naheliegend, weil auch die Musik, die ich konsumiere oder als ich dann deine Platte gehört habe, ich sag's ja auch immer so, Hip-Hop und Rapper sind ja für mich so ein bisschen, also Hip-Hop die Kultur sowieso, aber auch Rapper jetzt sind für mich so ein bisschen wie Mentoren auch, durch ihre Musik. Ich schnapp da irgendwas auf und denke, ah, geil, das ist ja eine coole Sichtweise oder so kann man da mal drauf gucken oder finde ich total inspirierend. Deswegen finde ich es auch total naheliegend, mich mit Menschen, die ich sowieso, deren Musik ich inspirierend finde, auch auszutauschen und zu unterhalten und über Dinge zu sprechen, weil bringt mich nur weiter am Ende des Tages.
Ja.
Und nach Berlin. Ich bin einfach unheimlich
gerne. Und nach Berlin. und wo wir nochmal bei der Frage sind, mit den Zielen.
Ja.
Ich hatte eine ähnliche, ich konnte übrigens nicht antworten an dem Abend.
Ja.
Also ich konnte diese Frage nicht beantworten, aber sie hat mich dennoch weiterhin beschäftigt. Und ich hatte eine ähnliche Antwort irgendwann für mich gehabt. Und zwar, es gibt kein ultimatives Ziel, aber es gibt so Milestones, die man sich setzt. Und dann hat man die, man geht man halt dann immer weiter. Ein ultimatives Ziel, glaube ich, wäre schrecklich. Da fällt mir eine lustige Anekdote. Ich weiß nicht, ich will den Rahmen nicht sprengen, aber das ist ja ähnlich so. Peter Fox hat das mal gesagt zu seinem Song Haus am See.
Ja.
Er hat ja diesem Haus am See Song, meinte er so, das war für ihn so wie das ultimative Ziel im Leben. Haus am See zu haben und dort zu sein. Mittlerweile fühlt er das gar nicht mehr.
Okay.
Hat er in irgendeinem Interview gesagt, weil er meinte, das ist, du bist dann da, aber dann willst du ja dann irgendwie doch noch irgendwie weitergehen und was machen. So, deswegen fühlt er den Song wohl angeblich nicht mehr so.
Witzig.
Weil genau dieses ultimative Ziel eigentlich nicht geil ist. Dieses, wenn Ziel, dann passiert das, funktioniert sowieso nicht.
Ja. Wobei ich für mich auch gerade tatsächlich, wo du das sagst, könnte man auch als Ziel formulieren, auch diesen Gedanken habe, ich möchte super gerne auf dem Bauernhof an der Ostsee leben. Also in Ostseenähe.
Ja.
Gern so eine Begegnungsstätte für Unternehmende, für Menschen, einfach coolen Hofladen, man kann da kommen, wieder gehen und so weiter und so fort.
Ja, aber wenn du dann da bist, dann hast du ja wieder neue Gedanken.
Ja, genau.
Dann sagst du, ich will aber jetzt genau die Leute ansprechen oder ich will noch ein zweites Haus haben. Oder?
Ja.
So, also das ist ja irgendwie auch nur ein Milestone in deiner Historie.
Ja, also Dieter Lange, den ich gerade schon erwähnt hatte, der formuliert es immer so, also er sagt, gut ist es oder in seinen Worten, elementar ist es, einen Nordstern zu haben, also eine Richtung, in die man gehen möchte.
Ja, genau.
So eine ganz grobe. Und am besten ist das so weit weg, das wird niemals erreicht, aber du weißt die Richtung, in die du gehst.
Ja.
Und auf dem Weg, ne, dann ist es wichtig, loszulaufen. Auf dem Weg gibt es dann immer Milestones, Etappen, wie du es auch immer nennen möchtest.
Genau.
Und es kann sich natürlich auch ändern, ne? Auch dein Nordstern kann sich irgendwann ändern. So
genau, genau,
es gibt
genau.
So diese 7-Jahres-Zyklus nach Lebensphasen und so weiter und so fort. Hört Dieter Lange, könnt ihr euch alle anhören.
Macht das. Ich mach das auch. Ich kenne den auch nicht. Ich muss mir das mal anhören. Und wenn man so Ziele verfolgt oder so Ideen hat, ich kann das so, ich meine, als Unternehmer, als Musiker, wenn man das alles selbst macht, ist man ja ein Stück weit selbst auch so ein bisschen Unternehmer. Also das habe ich jetzt in den letzten 2-3 Jahren jetzt ja auch gelernt. Vorher habe ich halt nur Songs gemacht und jetzt mache ich ja Songs und kümmere mich halt auch, dass sie auf Platte rauskommen und den ganzen Quatsch, der dazugehört. Und das ist ganz schön viel und das sind die nicht so schönen Seiten. Und da ist halt auch so ein ganz großer Punkt tatsächlich Finanzierung. So, wenn du eine Platte machst, musst du ja erstmal irgendwie in Vorleistung gehen. Du musst halt vorstrecken oder es gibt natürlich auch Wege, wie man das finanzieren kann. Und viele meiner KollegInnen haben halt wirklich Angst, Geld in die Hand zu nehmen und dieses zu nehmen und zu investieren. Ich habe ja selbst auch ein Coaching gemacht, Musikmarketing-Coaching, habe da für mich relativ viel Geld in die Hand genommen, hatte natürlich auch Sorgen, habe aber für mich gelernt, natürlich nur, wenn man es sinnvoll macht, aber wenn du Geld reinsteckst, kommt Geld raus. Im besten Falle sogar noch mehr. So. Hättest du Tipps für Leute, die so ein bisschen Angst haben, Geld auszugeben, vor allen Dingen für Künstler
und
Künstlerinnen? Wie sollten die das angehen? Also, ich bin der Meinung, wenn du auf ein gewisses Level kommen willst, professionell, musst du Geld in die Hand nehmen. Alleine, wenn du halt die Leute in deiner Umgebung bezahlen möchtest, die Mix und Master machen. Natürlich kann das auch so ein Homie-Business sein, das ist cool und das ist auch super. Aber irgendwann bist du an einem Punkt, wo du auch die Leute um dich herum bezahlen möchtest.
Ja, das ist echt eine ganz, ganz spannende Frage. Also ich beantworte sie gleich oder versuche sie zu beantworten. Ich habe, glaube ich, keine richtige Antwort dafür, weil du gerade sagtest, wir als Künstler, Künstlerinnen sind ja auch immer so ein bisschen wie Unternehmer.
Mhm.
Und das war auch genau mein Ansatz, weil es war von Anfang an klar, wenn ich so einen Podcast mache wie Unternehmer Jam Session, kommt da auf jeden Fall die Hip-Hop-Kultur mit rein.
Mhm.
Und vor allem auch Rap.
Mhm.
Weil, wie gesagt, für mich sind es wie Mentoren und der ganze Hip-Hop-Gedanke ist ja aus nichts was zu machen. Ne?
Mhm, genau.
Gibt's nicht, mach selber.
Ja.
Und deswegen finde ich das so naheliegend. Und ich habe mir immer gesagt, hey, man kann so viel lernen von Rappern, Rapperinnen und alle, die da in der Hip-Hop-Kultur verwurzelt sind. Das war schon mal Grundvoraussetzung von mir, dass der Podcast so wird. Und mit dem Thema Angst, auch da sieht man ja wieder komplett die Parallele zu Menschen, die überlegen, sich selbstständig zu machen. Auch die haben ja genau das Thema.
Total.
Mit ja. Angst. Und ich werde keine richtige Antwort geben können, weil klar, ich habe auch Ängste tatsächlich. Ich habe auch schon Dinge gemacht und habe mich da von der Angst leiten lassen. Und Angst ist meistens kein guter Ratgeber,
mhm.
um Dinge zu machen. An sich natürlich ist erstmal Angst natürlich, ist was Positives, schützt einen ja erstmal. Ne? Die Angst will ja
genau.
vor irgendwas schützen. Und was vielleicht hilft, ist wirklich mal in sich reinzuhören und erstmal zu überlegen, warum habe ich denn jetzt wirklich Angst und wovor habe ich Angst?
Mhm.
Also habe ich jetzt Angst, ich setze das Geld ein, dann wird es nicht erfolgreich und dann ist das Geld weg.
Mhm.
Weiß ich nicht. Vielleicht ist das die Angst. Weil dann könnte man ja überlegen, ist es nicht vielleicht eher ein Selbstwertthema, mhm. was man hat, weil man glaubt nicht an sich selber und mhm. dass man selber erfolgreich kann, sein kann. Ja. Weil wenn du an dich glaubst, dann stellst du die Frage gar nicht. Dann weißt du ganz genau, pass mal auf, wird schon.
Ja. Ja?
Also diese heitere Leichtigkeit und dieses Urvertrauen ja, ja. in sich selber,
ja.
dann stellst du dir diese Frage nicht. Also mal wirklich zu überlegen, ne, ist es ein Selbstwertthema oder wovor habe ich jetzt wirklich konkret Angst? Und sich vielleicht auch mal die Frage zu stellen, selbst wenn jetzt der Fall eintritt, weil natürlich gibt es ja die Wahrscheinlichkeit, dass es monetär gesprochen nicht erfolgreich wird und vielleicht nicht das wieder zurückgibt, was du reingesetzt hast
mhm.
in Geld, was dann passiert. Und ganz oft wird man feststellen, es ist alles nicht so dramatisch.
Eben.
Und das soll jetzt nicht dekadent klingen. Am ja, Ende ja. des Tages hat man nur Geld verloren. Und
ja,
ganz
ja.
oft schwingt so mit, diese Angst ist nicht nur eine Angst von, oh, ich mache vielleicht ein schlechtes Investment, sondern es ist eine Überlebensangst.
Mhm.
Und wenn man in der Menschheit Evolution zurückgeht, da war es ja total wichtig, so ja, eine Angst klar. zu haben, weil gehe ich ja. um die Ecke, steht da irgendein Säbelzahntiger
ja.
und da habe ich Überlebensangst.
Ja.
Aber ich brauche keine Überlebensangst zu haben. Ich muss jetzt, weiß ich nicht, 5000 Euro in die Hand nehmen, um eine Platte zu machen. Und wenn es floppt, habe ich 5000 Euro. Natürlich ist das scheiße, keine Frage.
Ja.
5000 Euro sind weg, aber ich habe noch mein Leben, ich habe noch meine Family, meine Freunde werden mich unterstützen. Und auf dem Weg dahin habe ich vielleicht auch was gelernt und es öffnet sich eine andere Tür und dadurch
genau.
komme ich in andere Möglichkeiten rein, sage, okay, beim nächsten Mal hole ich mir halt ein Coaching, das hast du ja auch bei uns im Podcast gesagt
mhm.
und also, aber ich bin kein Psychologe, ich habe da jetzt nicht so die richtigen Tipps, wie man wirklich mit der Angst umgeht, aber ganz wichtig, weil ich habe das damals, als ich da aus Angst heraus zweimal echt eine schlechte Entscheidung getroffen, habe ich mich auch gefragt, okay, warum habe ich das jetzt gemacht? Also hat diese Angst, die ich mir selber eingeredet hat, ich habe mir dann selbst eingeredet, meine Tochter ist selbst bedroht dadurch.
Mhm.
Also ich habe mich da so reingesteigert, es war so wirr, aber ich habe mich dann für mich aufgelöst, wo es herkam und gehe jetzt davon aus, wird mich nicht nochmal so leiten, aber und Dieter Lange, um ihn mal wieder zu zitieren, sagt immer, der Weg aus der Angst führt nur durch die Angst. Also du musst es dann einfach machen. Du kannst da Gesprächstherapie ja. machen, wie du willst und
ja.
kannst dir das selber einreden. Am Ende des Tages musst du vielleicht einfach mal anfangen und machst vielleicht vielleicht kannst du das Investment erstmal kleiner machen, dass du
eben.
Ein bisschen beruhigter bist.
Oder du machst das halt über ein Crowdfunding.
Oder machst du es über ein Crowdfunding.
So wie ich. Da, also ich habe ja meine erste Platte über ein Crowdfunding gemacht, aber da hast du ja am Anfang auch Angst, weil du Angst hast, dass es nichts wird. Dass zu wenig Leute sich dafür interessieren. Und dann musst du halt kommunizieren, ja, Leute, hat nicht geklappt. Und dann stand ich da und habe mir gedacht, ja, und was ist dann? Dann werden die Leute sagen, ach ja, ist ja traurig. Und dann ist der nächste Tag.
Mhm.
Und dann ist alles egal. Weil ich gedacht, ja, eigentlich, warum mache ich mir Sorgen?
Ja.
So. Es passiert nichts, außer ich verliere ja noch nicht mal mein Gesicht. Ich kann ja einfach sagen, nee, es ist nichts geworden, Leute. Ist noch nicht die richtige Zeit. Wir machen ja weiter.
Ja, ist halt ein bisschen schade, dass...
Aber es hat ja geklappt.
Ja,
sagen wir mal das so rum.
Ja, aber bei dir war es ja dann, wenn ich das so jetzt interpretieren würde, war es ja auch eher das Thema, okay, wenn ich das jetzt mache, hast du gar nicht Angst, da irgendwie, dass du da Geld aus dem Crowd irgendwie verbrennst, verlierst oder was auch immer.
Nee, das
geht
das
eher auch dieses Anerkennungsthema und
auch, ne, ja.
Was sagen die Leute? Und leider ist es in Deutschland ja mehrheitlich so, weiß jetzt gar nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, aber in Amerika ist es auf jeden Fall nicht so, dass, so wie ich es zumindest kennengelernt habe, dass sie ja ganz oft dann die auch zu dir kommen und sagen, hey, ne, habe ich ja vorher gewusst, dass das nicht funktioniert oder es war ja abzusehen, dass das so kommt. Und ich finde, es ist überhaupt nicht so abzusehen. Und eigentlich müssten die Leute zu dir kommen und sagen, finde ich richtig geil, dass du das probiert hast.
Ja.
Weil ich selber traue mich gar nicht das.
Ja,
und das ist ja ganz oft, wenn dir Menschen sagen, boah, das ist aber echt schon krass, ne? Das ist ja so ein hohes Risiko und das kann doch nicht funktionieren. Ganz oft ist das ja, spiegeln die ja eher, was sie denken. Und sie denken, ich würde mich das nicht trauen und ich würde das nicht hinbekommen.
Ja.
Und das Dilemma haben wir, das könnten wir jetzt noch ganz, ganz, ganz groß machen. Das habe ich ja ganz stark im Moment im Finanzierungsprozess mit Banken. Dass Banken, oder nicht allen, aber viele Banker bewerten so eine Finanzierungsanfrage immer unter der Prämisse, würde ich das denn machen? Ich als Person würde dieses Franchise machen und dieses Geld in die Hand. Aber das spielt ja gar keine Rolle an der Stelle, ne?
Ja, ja, ja.
Aber gut.
Also ich habe tatsächlich nach meinem Crowdfunding kam einer meiner besten Freunde zu mir und meinte im Nachhinein, echt krass, dass es geklappt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst.
Ja.
Ich wollte es dir aber vorher nicht sagen.
Guter Freund.
Ja. Ich wollte dich da nicht bremsen. Aber krass, also er war wirklich beeindruckt.
Ja.
Ich ja auch.
Ja, absolut.
Und ich glaube, dass dieses Crowdfunding und so und das mit den Menschen, die da mit rein investiert haben, das investieren ja da Menschen rein.
Ja.
Dass da auch viel über Emotionen geht. Und dann komme ich zu meiner dritten Frage mit Emotionen, weil Musik lebt ja von Emotionen und über Emotionen erreichst du Menschen. Und was am Ende ja auch, finde ich, Unternehmen machen sollten, so über Emotionen Menschen zu erreichen. Welche Parallelen siehst du zwischen einem emotionalen Song und vielleicht einem erfolgreichen Unternehmen?
Auf jeden Fall ist die Parallele die Leidenschaft.
Ja, glaube ich auch.
Dahinter? All in als Künstler in einen Song reinzugehen, also je nachdem, wie jetzt die Emotion in den Song reinkommt, all in reinzugehen, authentisch reinzugehen.
Stimmt, Authentizität.
Genau.
Ganz wichtig.
Und das sehe ich im Unternehmertum genau das Gleiche. Es geht meiner Meinung nach nur langfristig zumindest über Leidenschaft. Klar kann man kurzfristige Erfolge auch haben, die rein business kalkuliert sind. Ist ja auch alles okay, ne? Ich will das jetzt gar nicht haten. Also jeder, der da dann vielleicht für sich das Ziel verfolgt, ich möchte möglichst schnell viel Geld verdienen, ne? Go for it. Aber diese emotionalen Songs und das merkt man ja jetzt auch speziell bei mir, die Künstler, die ich so höre und feiere, ne? Jetzt du mir gegenüber, du natürlich, klar, aber du weißt ja auch die anderen, die ich alle so höre. Und wir haben ja auch eine hohe Schnittmenge, was das angeht. Das sind ja im Regelfall alles Künstler, die extrem viel Leidenschaft in ihre Songs, in ihr, ich sag mal, Produkt und Authentizität. Und wir hatten es gerade beim Essen, ich hatte es auch zuletzt, als ich mit Lars aufgenommen habe, Sammy und Conductor, also... Was soll man denn da noch sagen? Wie viel mehr Leidenschaft kann da reingehen? Wie viel mehr Authentizität? Ich finde, da Sammy ist da immer so ein prädestiniertes Beispiel für. Der könnte kommerziell betrachtet viel, viel erfolgreicher sein. Von seinem ganzen,
wahrscheinlich, ja.
Von seinen ganzen Skills her, von seinem ganzen, der bringt ja alles mit.
Ja.
Aber er sagt sich, also ich kenne ihn nicht persönlich, interpretiere das jetzt nur so, er sagt sich, hey, ich mache mein eigenes Ding, das, was ich authentisch feiere. Das ist auch in dem Interview mit Aria, hat er gesagt, ich habe die Picks gewählt, die Beats gepickt, die ich feiere. Egal, ob ich, ne, da ist jetzt nicht dahinter, ja, kommt das gut an bei Leuten, er wählt die, weil er da drauf rappen möchte. Und er möchte das drauf rappen, was er drauf rappen möchte und nicht sich zu überlegen, kommt das jetzt gut an. Und das feiere ich so unfassbar, weil da einfach, das ist halt einfach authentisch und das ist mutig. Authentisch zu sein ist mutig. Ne, ja. Weil es kommt ja nicht immer gut an, authentisch zu sein.
Da ist ja dieser eine Song drauf, Major Moves, glaube ich, heißt der.
Ah, ein geiler
Song. Wo er die ganzen Geschichten von sich auch als Kind erzählt und mit der Frau im Hotel, im Fahrstuhl und mit dem Mann.
Ja. Wo die Story habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt.
Ich glaube, dass der Mann einfach gesucht wurde und er mit einer Frau unterwegs war. Eine Frau hat gar nichts mit dem Mann zu tun gehabt. Mit der.
Ja.
Aber allein diese Geschichten, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles war es in diesem Song, ist halt mega authentisch und dazu noch extrem geil gerappt auf einem extrem geilen Beat.
Ja.
So, und das ist für mich echt Endlevel.
Ja.
Der Song, der war unglaublich krass.
Ja. Und das finde ich halt geil, wenn das auch ins Unternehmertum reinkommt. Das gibt es ja auch viele, die genauso Leidenschaft, authentisch sind. Und da sagt man jetzt auch rein businessmäßig mal wieder gesprochen, sagt man ja nicht, man verkauft Produkte, man verkauft ja immer Emotionen.
Stimmt, ne?
Was weiß ich, L'Oreal ist jetzt auch kein gutes Vorzeigeunternehmen, aber die verkaufen ja jetzt kein Haarspray, die verkaufen Schönheit.
Stimmt.
Wenn man das genau Produkt so anwendet, dann wollen die Frauen, die Männer, wer auch immer, wollen schöner hinterher sein. Ne?
Ja.
Und man verkauft nicht das Produkt, man verkauft eine Emotion und
damit.
Eine Bedürfnisbefriedigung, wie du es auch immer sagen willst. Von daher, auch da sehe ich sehr viel Parallelen.
Mhm.
Und auch deswegen ist Unternehmer Jam Session so geworden, wie er geworden ist.
Auch ein Nischenprodukt. Auch ein Nischenprodukt. Ja, dann auf die nächsten drei, würde ich sagen.
Auf die nächsten drei. Ja, vielen Dank.
Auf die nächsten 30.
Auf die nächsten 300.
Ja, das lasse ich mal so im Raum stehen. Oder 300 Folgen, wenn du das so meinst.
Ja, 300 Folgen, safe.
Ja, easy.
Easy. Ja, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wir quatschen gleich weiter.